ARD.
Vika?
Ja, Valeria?
Sag mal was auf Russisch.
Was denn?
Jetzt, ich möchte eigentlich nicht direkt wieder vulgär werden, aber...
Okay, das Niveau sinkt schon in den ersten Sekunden.
Verzieh dich. Sagen wir es freundlich. Verzieh dich.
Verpiss
dich.
Ich weiß, was du sagen willst. Okay. Idi v banyo.
Sehr gut. Und was heißt es auf Deutsch übersetzt für alle, die es nicht wissen?
Geh doch in die Sauna.
So, geh genau. In die Sauna. Ich finde, das ist eine schöne Art und Weise zu sagen, geh sonst wohin.
Ich liebe das. Das ist eigentlich voll so ein netter kleiner Hinweis, dass man die Person einfach nicht mehr sehen will.
Aber also aber überleg halt
nicht,
mal.
Okay, ultimativ, nicht so vulgär gemeint, finde
Eben.
Ich.
Eben, eigentlich wünschst du ja einer Person, dass sie jetzt eine schöne Zeit hat in der Sauna.
Genau. Ja, ich glaube, man will ja immer sagen, idite v banyo. Und dann sagt man eher so was ganz Harmloses. Ja. Schön. Also ich merke, du bist auf jeden Fall voll im Thema drin. Wir werden heute über einige Dinge sprechen, die im Winter einfach normal sind, wie zum Beispiel Banya, Sauna, vor allem bei sehr vielen russischen Familien, russlanddeutschen Menschen und alle, die vielleicht ansatzweise was zu tun haben damit. Und wir sagen einfach mal, hallo, privet, willkommen zu Nette Mädchen, dem Podcast von Das Ding vom SWR.
Ich freue mich auch auf das Thema, weil, aber darüber reden wir gleich, ich schon zwar ein sehr krasser so Thermen- und Bademensch bin, bei Sauna Weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das zuordnen soll. Aber gut, darum
haben
geht's.
Haben wir letztens noch drüber gesprochen,
dass
es bei uns eher schwierig ist. Aber wir quatschen noch drüber.
Ja, machen wir.
Valeria, ich habe dir ja letztens noch erzählt, mein Vater hat Bilder, die ich in der 2. Klasse gemalt habe in Russland, digitalisieren lassen und ausdrucken lassen. Das muss ich aber erst erzählen hier in dieser Folge, weil das ist eine etwas interessante Geschichte, die sich entwickelt hat, sag ich mal. Auf jeden Fall, das sind halt einfach Bilder, wo Bäume drauf sind, paar Tannen mit Schnee bedeckt, eine Schneewinterlandschaft. Und dieses Bild hat mein Vater eben digitalisieren lassen und hat das als Weihnachtskarte ausgedruckt und dann Leuten halt verschenkt.
Was ich sehr süß finde als
Natürlich,
Geschenk.
Ist schon sehr süß. So, und diese Weihnachtskarte hat aber wirklich ganz unerwartete Reaktionen hervorgerufen auf Instagram, weil ich habe dieses Foto gepostet, was ich gemalt habe. Und wie schon gesagt, Bäume, Tannen und ein Turm steht oder ein Haus steht mittendrin. So, es ist so eskaliert, Valeria. Ich habe so viele Kommentare bekommen. Die Leute haben mir geschrieben.
Wirklich?
Ja, der Turm sieht aus wie ein Penis.
Was? Ich habe das gar nicht gesehen. Du hast dann auch gesagt, ja, na toll, einmal teile ich so eine Erinnerung und das ist das, was zurückkommt.
Und an dieser Stelle muss ich klarstellen, warum ich die Häuser so gemalt habe, wie sie aussehen. Weil das verstehen nämlich die Menschen, die genauso reagiert haben mit dieser Aussage, nicht. Also erstens ist es kein einfacher Turm oder irgendein Haus, was ich da gemalt habe, sondern es ist ein Kirchenturm. Diese Türme, die sieht man halt überall in Russland, vor allem in Pskow. Das ist so eine der ältesten Städte Russlands. Und im Mittelalter hat man auch zu Pskow gesagt, das habe ich nachgeschaut, das sei eine Stadt der tausenden Kirchen. Also da waren super viele Kirchen. Das ist halt symbolisch, steht das für Pskow auch teilweise. Heute sind nur sehr wenige davon erhalten geblieben.
Ja.
Trotzdem für diese Stadt super wichtig. Und überall auf jeder Weihnachtskarte, auf jeder Karte, auf jedem Pskow-Cover sind diese Kirchentürme drauf. So, und die Kuppel von diesen Kirchen, die unterscheiden sich halt von deutschen Kirchenkuppeln. Deutsche sind eher so spitz oder einfach rund. Und in Russland haben die Kirchenkuppeln eine Form von einer Zwiebel eher. Oder, aber steht symbolisch nicht für eine Zwiebel, sondern für die Spitze einer Kerzenflamme. Also die gehen, ne, so... Wie
ah
so
ja, siehst du zeichnest das gerade. Zwiebel. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, aber ich finde auch die Spitze einer Kerzenflamme, die beschreibt auch die Form ganz gut, die du da gezeichnet hast eigentlich.
So.
Also eigentlich sehr akkurat.
Genau. Und ich fand es auch voll spannend, weil man weiß eigentlich gar nicht so richtig bis heute, wie diese Form entstanden ist. Also warum ausgerechnet diese Form? Und eine Version ist, diese Kuppeln wurden extra so lang gezogen, gebaut, damit der Schnee nach unten fällt und oben auf der Kuppel eben kein Eis bleibt. Ne? Das ist so eine der vielen Vermutungen. Und ja, und genau solche Kirchen habe ich früher in Russland gemalt, Leute. Es ist kein Penis. Danke.
Ja, und es ist dann vor allen Dingen schwierig, allen diesen Menschen, hast du denen dann Fotos geschickt von diesen Kuppeln und gesagt, hallo, so schaut
es
aus.
Ich hab gedacht,
ich war eigentlich
komm,
ein sehr talentiertes Kind.
Ich habe dann gedacht, komm, ich werde die Leute jetzt nicht extra irgendwie belehren oder so. Egal.
No. Also ich fand trotzdem, das ist ein sehr schönes Bild,
Danke.
Die kleine Mika da gezeichnet hat.
Mein Vater
und
darf das niemals erfahren, ne? Von dieser
Diskussion. Dass das die Leute gesagt haben. Oh, das stimmt, Gott. Oh Gott.
Oh mein Gott.
Ja, schau mal das Niveau dieser Folge. Jetzt sind wir sowohl vulgär und jetzt reden wir über Kirchenformen, ja, die an andere Sachen erinnern. Okay, lass bitte weitergehen.
Lass bitte weiter zum nächsten kleinen Thema, bevor wir zur Sauna kommen. Gewürzgurken. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass überall Gewürzgurken Trend ist gerade?
Ja, stimmt, so Pickel-Flavor sehe ich überall. Also so, ich habe zum Beispiel Popcorn mit Gewürzgurkengeschmack gesehen. Ich sehe auf TikTok
Was?
Aus irgendeinem Grund.
Gewürzgurkengeschmack?
Ja, habe ich gesehen, einfach so hier im Supermarkt. Und was ich die ganze Zeit auf TikTok sehe, ist, dass Leute, aber das verstehe ich nicht ganz, Glitzer in so Gewürzgurken kippen. Und es dann so schütteln. Und ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Also ist das eine schöne Schneekugel, aber mit Gewürzgurken? Ist das essbares Glitzer? Gibt es essbares Glitzer? Ich habe viele Fragen zu dem Thema, aber du hast
wo
recht.
Wo hast du das gesehen?
Auf TikTok.
Natürlich, wo denn sonst?
Ich bin zu viel auf TikTok unterwegs, immer noch. Ja, aber Gewürzgurken, du meinst, ja, weil Gewürzgurken so etwas ist, was wir jetzt auch schon so eigentlich unser ganzes Leben lang kennen, wenn man mal ganz ehrlich
Salone
ist.
Salone Agurciki. Ja. Die liegen überall auf dem Tisch. Es gibt Gerichte mit ganz vielen Salone Agurciki, auf jeden Fall ganz wichtig mit Dill, also in Dillwasser eingelegt und mit, ne, keine Ahnung, was da noch so dazu kommt. Und plötzlich sind diese Salone Agurciki überall. Also ich habe zum Beispiel Dua Lipa Mainstream. Jetzt vor allem das Getränk von ihr ja gesehen letztes Jahr. Dieses Rezept mit Cola, Eiswürfeln, Gewürzgurkenwasser
stimmt,
und
das habe ich auch gesehen.
Jalapeno-Lake, alles so zusammen mit einer Gurkenscheibe oben drüber und das trinkt sie.
Hast du es probiert?
Nee, ich traue mich nicht. Das traue ich mich nicht. Und wirklich letzte Woche Gewürzgurkenkuchen auf der Arbeit hat eine Kollegin als Experiment gebacken.
Was? Ja, einfach so? Oder
ja, weil das auch eben ein Trend war. Und das war so Gewürzgurkenwasser in Kuchenteig. Ach, keine Ahnung. Ich dachte, Leute.
War da Schokolade mit drin oder?
Nee, einfach so ein ganz normaler, wie so Zitronenkuchenteig.
Ja.
Und dann so kleine Gürkchen, saure Gürkchen drin. Und ich verstehe das nicht. Können wir bitte nicht einfach Agurciki sein lassen?
Na gut, jetzt. Aber hast du es probiert? Hast du den Kuchen probiert? Das ist jetzt meine Frage.
Ja, den habe ich probiert.
Und?
Es war ein Geschmackserlebnis, eine Explosion, finde ich, die ich nicht so ganz beschreiben kann, weil es schmeckt halt nach Gurkenwasser und Kuchen. Und das ist das Komische. Mm. Ich weiß es nicht, aber ich
ja,
fand es weder
so
gut noch extrem schlecht.
Es gibt manchmal so Kombinationen und das sind meistens die, die dann so viral gehen, dass die halt meistens völlig absurd sind, so, weil das so zwei komplett konträre Geschmäcker sind. Und wenn man die zusammen isst, dann kann man die auch nicht zusammenbringen. Dann schmecken sie trotzdem wie zwei einzelne Sachen, die du gleichzeitig isst. Das ist schwer zu beschreiben.
Genau.
Aber jetzt muss ich auch an den Account Russisch Raclette denken. Shoutout an dieser Stelle. Da gibt's ja immer ganz viele tolle Gerichte.
Stimmt.
Auch viele Gerichte, die wir so aus der Kindheit kennen. Und sie ist sowas wie so für mich auch die offizielle Gewürzgurken-Influencerin. Also sie probiert auch fast jeden Gewürzgurkentrend aus. Zum Beispiel sowas wie eine Glühgurke, also Glühwein, aber mit Gewürzgurken-Sirup habe ich gesehen. Also so weit ist der Trend auch schon gegangen. Oder ich glaube sowas wie ein Pickelspritz. Also weißt du, das, was man kennt aus so Aperol-Spritz oder was auch immer für Spritzgetränke es gibt. Auch das mit Gurkenwasser. Also
next level, wirklich.
Es ist, die Gewürzgurke ist im Mainstream angekommen. Ich bin an sich cool damit, weil ich liebe Gewürzgurken.
Aber hast du das schon mal probiert?
Nee, ich habe keine verrückte Kombination probiert. Ich lasse Gewürzgurken gerne Gewürzgurken sein.
Okay, ja.
Naja.
Same.
Anyways.
Okay, so, jetzt wollen wir uns ein bisschen aufwärmen, würde ich sagen. Zumindest so imaginär in dieser Folge bei gerne. Nette Mädchen gemeinsam. Weil es ist ja auch so kalt, es ist einfach Minusgrade draußen und ich liebe das eigentlich ein bisschen. Ich liebe dieses schöne Wintergefühl. Vielleicht gönnt ihr euch ja gerade auch deshalb eine Runde Therme oder Sauna oder
mit
einem
Mädchen im Ohr.
Ja, genau. Oh, das wäre witzig. Oh Gott, vielleicht nicht. Naja.
Hoffentlich nicht.
Ja, und wir haben letztens erst drüber gesprochen, dass das gar nicht so unser Ding ist, so jetzt super oft in die Sauna zu gehen, ne?
Nee, wir haben beim Brunch irgendwie mit ein paar Freundinnen darüber gesprochen, wo man denn hier schön saunieren und baden kann. Und Vika und ich waren beide so, wir passen. Danke,
ja,
nein, danke.
Ich weiß auch nicht. Aber wir wissen halt, dass das in Russland oder in Estland oder in Kasachstan oder auch ganz woanders voll das Ding ist. Sprechen wir auf jeden Fall drüber. Aber zuerst, Valeria,
ja.
Die Frage der Woche, die ich an dich habe, ist: Kennst du das von deiner russischen Familie auch, dass man Saunagängerin, Saunagänger ist? Bist du es vielleicht mal gewesen? Also du hast gerade gesagt, jetzt aktuell nicht, aber war das mal ein Ding?
Nee, aus irgendeinem Grund gar nicht. Beziehungsweise, sagen wir es so, früher in Urlauben mit meiner Mama, ich verbinde es so voll, dass sie Spa und Wellness und so total liebt. Aber nicht diese Sauna, wo man ja auch dann meistens nicht bekleidet drin sitzt und schwitzt und so. Und dann gibt's ja auch noch mal die russische Banya, über die können wir gleich noch mal genauer sprechen, weil bis vor kurzem hatte ich eigentlich nicht mal einen Plan, was das genau ist. Also wo man da hingehen soll, wenn man sich verziehen soll, die Banya Kudak, die Stosa Banya, also was ist eine Banya überhaupt? Ich weiß es nicht. Also ich dachte immer, das wäre so eine Sauna halt, keine Ahnung. Ich dachte, das wäre einfach der russische Begriff für Sauna und wusste nicht, dass es da großartige Unterschiede gibt. Ich wusste nur, ja, okay, irgendwie ist das ein Ding. Und dann habe ich meine Mutter aber mal gefragt, so, warum eigentlich das für sie keine Rolle spielt. Weil ich habe das von ihr auch nie vermittelt bekommen. Ich, keine Ahnung, wir waren nie irgendwo, wo es diese klassische Art von Banya gibt. Es gibt auch speziell russische Banyas und Saunen und so. Nie gemacht.
Auch in Deutschland meinst du, ne? Gibt's
ja, auch in Deutschland.
Banyas,
genau,
ja.
In Russland glaube ich auch sowieso nicht. Und dann habe ich sie mal gefragt, so wie so ihr Verhältnis dazu ist. Auch so eine Sache, die ich sie, glaube ich, niemals gefragt hätte. Einfach niemals. Ich habe nie darüber nachgedacht, mit meiner Mutter über Sauna und Banyas zu sprechen. Keine Ahnung, noch nie gemacht.
Ein Hoch auf unseren Podcast.
Und dann habe ich sie gefragt, warum eigentlich so, wie sie dazu steht und warum das oder wie das in ihrem Leben bis dahin so war. Und sie war so, ja. Sie hat es immer im Zusammenhang mit Dachas erwähnt. Also sie so, wir hatten einfach keine Banya auf der Dacha, weil das wahrscheinlich halt der Ort war, wo man sie dann irgendwie hatte, wenn man eine selbst besitzt hätte. Und ich glaube, bei ihr hat auch so ein bisschen das Tabu vom Nacktsein hat sie abgeschreckt. Also sie war dann so, ja, sie hat sich dann immer so unangenehm. Es war für sie ein bisschen unangenehm. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was in Russland meistens geschlechtergetrennt ist. Also wo dann Frauen nur mit Frauen sind und Männer nur mit Männern. Und sie meinte, dass sie, als sie das in Deutschland das erste Mal miterlebt hat, mit so gemischten Saunas, war ihr das komplett unangenehm. Mhm. Und sie war so voll überfordert davon und hat sich halt auch irgendwie geschämt und so. Ja, und dann hat sie halt so ein bisschen erzählt, was ich auch total spannend fand, dass es wohl in Russland früher, aber auf jeden Fall, sie kannte viele Freundinnen und Freunde, die das regelmäßig gemacht haben, auch zu so einer Tradition. Und sie meinte auch, irgendwie ihr Opa mit ihrem Vater haben das traditionell immer gemacht. So richtig mit so einem Wedel, mit so einem Birkenwedel, mit so einem Wenig. Und da können wir auch gleich drauf eingehen, was das genau ist. Aber im Endeffekt wird man da, glaube ich, so leicht ausgepeitscht. Also yeah. Auspeitschen klingt hart, aber man wird so
Abgeklopft.
Abgeklopft,
eher.
Genau, das ja. Klingt sanfter, genau. Und diesen Fakt fand ich besonders irgendwie spannend. Sie meinte, zu ihrer Zeit war das so, dass in Russland, in St. Petersburg speziell, solange sie aufgewachsen ist, jedes Jahr das heiße Wasser im Frühling, im Sommer abgedreht wurde. Für mehrere Wochen. Sie meinte teilweise einen Monat oder zwei oder so, wo es kein heißes Wasser gab. Und das hat sich dann immer so von Bezirk zu Bezirk oder so, hat sich dann so verändert, wer kein heißes Wasser hatte. Und dann hat man sich immer mit anderen Leuten getroffen, um sich woanders zum Beispiel zu waschen. Und bei den städtischen Banyas, da wurde das Wasser nicht abgedreht. Also viele sind dann in der Zeit zum Waschen irgendwie in diese Saunas gegangen. Und dann war ich so, okay, krass, wird das dann immer noch gemacht? Und dann hat sie extra noch einen russischen, einen Freund gefragt, der in Russland lebt. Und der meinte, mittlerweile ist das nur noch bei alten Häusern so, dass da immer noch das heiße Wasser abgedreht wird und nur manchmal. aber in den meisten renovierten Häusern eben nicht mehr. Aber anscheinend ist es etwas, was sie sehr lange Zeit auch begleitet hat. Auf
aber
eine Art.
Krass, weil ich kann mich auch an eine Zeit erinnern, dass wir entweder gar kein Wasser zu Hause hatten, weil es einfach abgestellt wurde, oder auch kein heißes Wasser, oder Wasser, das einfach so richtig braun durch den Wasserhahn kam.
In Russland.
Ja, das war ganz schlimm, wirklich. Daran kann ich mich auch voll erinnern.
Es ist so krass. I had no idea. Also, ich hatte keine Ahnung, dass das so normal ist, dass es einfach heißes Wasser für Wochen abgestellt wurde früher in Russland. Ich wusste das einfach nicht. Finde ich voll
krass.
Wir
sind tatsächlich zum Kaladets gegangen. Heißt das so? Oh Gott, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen bzw. betont. Kalodets? Kalodets? Vielleicht das. Oh mein
Was
Gott,
ist
Leute,
das denn genau?
Ich habe dieses Wort seit 20 Jahren nicht mehr ausgesprochen. Das ist Wasserbrunnen. Also du bist zu so einem speziellen Wasserbrunnen gegangen und hast dort in so einem riesen Wasserbehälter dir Wasser abgefüllt, damit du zu Hause Wasser hast. Und ich weiß noch, wir sind da gemeinsam mit meinem Vater dorthin spaziert zu diesem großen Wasserbrunnen, um ja überhaupt Wasser zu Hause zu haben. Das waren auch mal Zeiten.
Und es war trotzdem kalt, das
Wasser.
Ja,
es war auch kalt. Ja, genau.
Wahnsinn.
Ja, genau.
Und bei dir?
Und bei mir?
Wie war das bei dir mit dem Saunieren in der Familie in Russland? Warst du in so einer Banya überhaupt schon mal?
Ja, war ich. Ich kann mich da auch wirklich dran erinnern. Also als wir noch in Russland gelebt haben, habe ich schon mitbekommen, dass ab und zu mal irgendjemand von meiner Familie da hingegangen ist. Aber war jetzt auch nicht so eine riesengroße Tradition bei uns. Ich erinnere mich, wie ich in Pskov mit meiner Mama in der Sauna war, in der Banya. Und meine Erinnerung an diese kleine Reise ist so ein bisschen unklar. Also irgendwie so ein bisschen leicht verschwommen. Weil ich glaube, ich einfach noch klein war und mich nicht so richtig erinnern kann.
Aber wegen dem Dampf.
Stimmt, wegen dem Dampf, genau. Genau deshalb, deswegen ist es ein bisschen kompliziert. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir ein bisschen weiter rausgefahren sind. Wir sind mit dem Bus gefahren und sind da irgendwo angekommen, wo zwei eher unscheinbare Hütten, Holzhütten nebeneinander standen. Und die eine Holzhütte war für Frauen und die andere Holzhütte war für Männer. Und wie du schon gesagt hast, es gibt ja diese Trennung zwischen den Geschlechtern da. Und ich weiß auf jeden Fall, ich habe das gelesen, offiziell gibt es eigentlich keine gemischten Saunen. Aber wenn man danach sucht, dann findet man welche.
Aha.
Also es ist so ein bisschen im Verborgenen, weil das nicht gerne gesehen wird, dass man gemeinsam in eine gemischte Sauna geht. Und ich habe auch gelesen, das könnte sein, wegen der ja schon eher konservativen Einstellung der Gesellschaft. Das ist wahrscheinlich auch so ein Überbleibsel aus der Sowjetunion, dass man sich eben nicht gerne nackt zeigt, warum wahrscheinlich auch deine Mama ein Problem hat, dass hier alle gemischt eher in die Sauna gehen. Und ja, man war da eher natürlich auch so verschlossen. Das waren so alles Tabuthemen. Und heute in dem diktatorischen und konservativen Regime dort werden solche Orte ja safe nicht besonders gefördert. Wie auch immer. Ich weiß auf jeden Fall, dass es da bei uns in der Sauna so eine Garderobe gab. Da konnte man die Sachen lassen, ausziehen. Und ich fand das voll weird, super viele nackte Frauenkörper um mich herum zu sehen auf einmal. Das war das erste Mal. Ich so, was ist das denn? So sehen die alle aus.
Wie alt warst du da?
7 vielleicht.
Ja. Okay.
7, 8. Und ich weiß, dass man normalerweise eigentlich in so einer richtig typisch russischen Sauna so einen Filzhut bekommt. Kennst du die Dinger?
Ich hab's in so vielen so TikToks und Serien gesehen. Ich habe neulich erst so eine Rom-Com angeschaut, irgendwas mit Nennes Schicksal mit Emma Roberts. Und da war so eine Klischee-Szene von irgendeinem, ja, russischen Freund, der in eine Banya eingeladen hat. Und das war so dieses Ganze mit Filzhut und Wodka trinken und dann in Schnee und so springen. Also ich sehe das ganz viel in so, keine Ahnung, Filmen und Serien. Und es ist aber wirklich so, oder? Weil es so heiß wird, glaube ich.
Es ist wirklich so. Genau, genau. Mhm. Das soll den Kopf vor der Hitze schützen. Und dann weiß ich, dann waren wir in so einem größeren Raum. Ich weiß, der war nicht besonders schön. Also der war so ein bisschen älter, oldschool, mit alten Kacheln, Fliesen. Und mittendrin stand ein Holzofen oder so ein Ofen, der den Raum beheizt hat. Und ich glaube, dieser Ofen soll in diesen russischen Banyas für ein bisschen Luftfeuchtigkeit sorgen oder für sehr viel Luftfeuchtigkeit sorgen. Was ja eigentlich der große Unterschied ist zu diesen finnischen Saunen, die man jetzt hier aus Deutschland kennt. Dann waren überall Bänke um uns herum und viele Frauen hatten in der Hand wenig. Also ein wenig ist quasi... Ja, auch der Begriff für einen Bodenfeger oder so einen Feger, mit dem man was, ne, zu Hause sauber macht. Aber stimmt, es ist auch in der Banya ein Strauß mit Birken oder Eukalyptuszweigen. Und dieser, ja, ich nenne das jetzt mal Eukalyptusstrauß, ist dafür da, dieser wenig, dass man sich ja abklopft und ein bisschen die Blutzirkulation anregt und ne, die Durchblutung. Und diesen Prozess kann man immer wieder machen. Also man kann immer wieder sich abduschen und dann wieder zurück da in diesen Schwitzraum, also mit dem Ofen, und weiter schwitzen mit diesem wenig und das wiederholen und gerne auch stundenlang so die Zeit verbringen. Das weiß ich, das haben die Frauen da auf jeden Fall so gemacht. Und ich fand diese Experience irgendwie total krass. Also ich fand das schon, also es ist mir schon irgendwie im Kopf geblieben.
Ja, krass eigentlich.
Danach waren wir eigentlich auch kein einziges, oder nur ein paar Mal, glaube ich, in der Banya. Und in Deutschland auch super, super selten. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß nicht, warum.
Ja, ich finde es richtig spannend, weil meine Mutter auch erzählt hat, dass das so ein mega krasses, so soziales Ding war. Also sie meinte, Leute haben sowas gesagt wie, у меня в субботу баня. Oder so, weißt du, so, ich habe am Samstag habe ich eine Banya, so quasi wörtlich übersetzt. Dass du da wirklich auch den ganzen Tag dir Zeit nimmst, um dahin zu gehen, wie du sagst, so dieses ständige Ausruhen, nochmal hingehen und so. Und sie meinte danach, wenn man dann so das erste, so eine erste Runde gemacht hat, dann gibt's auch so Snacks und so. Dann hat sie gemeint, ja, vielleicht mal so ein spezielles Bier, was dort auch ein bisschen anders schmeckt als, ne, hier. Oder das, was wir bei der Podcast-Live-Aufzeichnung probiert haben, diese getrockneten Fische.
Ja.
Ich spreche es immer falsch aus. Wobbler? Du weißt, was ich meine.
Ich weiß, ich sag's lieber gar nicht.
Genau, sie meinte, das gibt's da ganz oft so. Oder ne, man kann auch mal was trinken. Und sie meinte auf jeden Fall auch so am Ende dieses Abkühlen, also ne, mal in Schnee raus, wenn das irgendwo auf dem Dorf oder auf einer Deitja ist. Und ja, so einfach so dieses, sie meinte, es ist einfach richtig krass, dass Leute auch sich so vielleicht mal nach Feierabend da treffen oder den ganzen Tag sich dafür Zeit nehmen, um dann auch mit anderen Leuten abzuhängen dort. Das finde ich schon irgendwie spannend.
Voll, mein Onkel in Russland ist auch so genau dieser Typ, der gerne in die Sauna geht und dann mit seinen Kollegen halt. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es voll oft in Russland so ein Männerding ist. Also ich sehe auch zum Beispiel in ganz vielen Fotos, Videos, Filmen öfter Männer, die in der Sauna sind, zusammen sitzen, so ein Ding draus machen. Und mein Onkel ist genau der Typ, genauso wie ihr euch den vorstellt, dass der dahin geht. Und einfach so richtig stolz darauf ist. Сегодня мы в бане.
Heute sind wir in der Bahn, ja, alle verstanden? Ciao, so meldet euch später.
Genau.
Und vielleicht im Gegenzug oder Kontrast dazu die weibliche Perspektive. Da gibt es einen spannenden Dokumentarfilm zum Thema. Smoke Sauna Sisterhood heißt er, aus dem Jahr 2023. Ich habe ihn selbst nicht gesehen, aber es sieht extrem vielversprechend und auch so sehr emotional und sehr intim aus. Da geht es speziell um Estlands Rauchsaunen, was ja auch nochmal so ein bisschen anders ist. Also die sind von innen quasi auch komplett schwarz und haben keinen Schornstein. Und ja, da geht es nur darum, dass es so ein Ort zur Selbstreinigung ist, wo Frauen auch sogar Geburten hatten und wo sie miteinander auch in diesem Film auch über Tabus reden, über Schönheit sprechen und so. Also das ist mal so die andere Perspektive, wenn man sich die mal anschauen möchte. Das ist bestimmt ein super spannender Film.
Total. Ich hatte auch sogar länger mal recherchiert fürs Radio zum Thema Sauna in Estland. Und in der Stadt Tartu, das ist die zweitgrößte Stadt in Estland nach Tallinn, da ist diese Sauna-Tradition krass tief verwurzelt und auch in einer Doku, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welche das war, ich glaube, das war eine ARD-Doku darüber, da hat mal eine estnische Frau gesagt, wenn du ein Gerücht gehört hast und dich jemand fragt, wo hast du das denn aufgeschnappt, dann heißt es bei ihnen, die Frauen in der Sauna haben darüber gesprochen. Also das ist so ein Ort der Geschichten, das ist so ein heiliger Ort für ganz viele Menschen, ein spiritueller Ort, Gemeinschaftsort, dass man da auch wild diskutiert in der Sauna, das wird gelacht, man entspannt sich da, verbringt eine gute Zeit. Und das Spannende ist, dass die Rauchsauna in Estland zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Und diese Rauchsauna dauert bei den Leuten meistens so oder mindestens 3 Stunden an. Und genau, das ist so eine richtige Zeremonie. Richtige Zeremonie für die Leute, um den Geist zu reinigen.
Und das macht auch voll Sinn, dass zum Beispiel, das habe ich auch in den Nachrichten gesehen, dass Estlands Militär ukrainischen Soldaten, das war im Winter 2022, sogar mit einer mobilen Sauna unterstützt hat. Also das hat der estnische Rundfunk darüber berichtet. Fand ich schon super spannend. Also es gab sogar eine Dusch- und Wascheinheit. Also ich habe so ein Foto davon auf X gesehen, wo so richtig auch Tarnnetz oben drüber ist. Also man kann die auch tarnen anscheinend. Und das ging so darum, dass mit die Soldaten an der Front in den Wintermonaten die Abwehrkräfte stärken können. Und dieser technische Entwickler hat dann sowas gesagt wie, dass es sehr wichtig ist, um die Moral und auch die Gesundheit aufrecht zu erhalten. Also schon heftig, wie wahnsinnig groß die Bedeutung ist von so einem Ort für so viele Aspekte auch irgendwie. Also nicht nur sozial, gesundheitlich, was auch immer irgendwie. So ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja, Thema Gesundheit ist auch sehr, sehr groß. Und ich habe so Bock, also wirklich, ich habe mir ja so viel auch angeguckt jetzt wieder. Und ich habe so
jetzt
Bock, nach
Bock.
Estland zu fahren.
Ah.
In so ein, weiß ich nicht, Dorf auf dem Land, irgendwo, wo eine Holzhütte steht. Und diese Sauna, diese Rauchsauna mal auszuprobieren. Also das fände ich richtig cool. Und dann am Ende, ich stelle mir das immer so voll klischeehaft vor, am Ende geht man dann so raus und dann ist Schnee überall und dann springt man auch noch in so ein richtig kaltes Wasser und dann trinkt man danach einen warmen Tee in so einem Bademantel. Das wäre jetzt mein Traum.
Schau mal, vielleicht werden wir doch noch zu Saunamäusen, wer weiß.
Ja, also wenn wir so eine Reise machen, da bin ich dabei, bin ich dabei.
Finde ich spannend. Okay, finde ich gut. Leute, wenn ihr eine Sauna-Story habt, bitte schickt sie uns zu.
Ja, voll gerne. Ich fand es aber auch voll spannend, weil vielleicht wissen es die Leute auch nicht, das wusste ich auch nicht. Hier sind ja in Deutschland, so wie ich verstanden habe, klassische eher finnische Saunen. Und die sind bei so 60 bis 80 Grad heiß oder können so heiß werden. Und in dieser typisch russischen Bahn, kann es heißer als 100 Grad werden.
Oh, ich weiß nicht, ob ich das aushalte lange.
Das ist krass.
Ich finde auch.
Also ich finde auch schon.
Halt so ein Filzhut.
Ja, dieser erste Schritt in die Sauna, wenn du dich da so reinbegibst in den Raum, weiß ich immer erstmal, denkst du so, oh Gott, was ist denn jetzt hier so warm? Halte ich das überhaupt eine Minute aus oder 2 Minuten? Und
voll.
Dann geht's. Aber also wie ich verstanden habe, durch diesen Ofen in der Mitte des Raumes von dieser russische Bahn, ich weiß nicht warum.
Ja, du bist in der Mut, alles gut.
Ich bin in der Mut. Und dieser Luftfeuchtigkeit, die da entsteht, wird diese Hitze ausgeglichen. Also, dass es sich nicht so krass heiß anfühlt.
Ah.
Also, dass die Luftfeuchtigkeit das alles so ein bisschen aufsaugt.
Ich glaube, man muss da mal drin gewesen sein. Ja, ich glaube auch, man muss einfach mal reingehen, um, glaube ich, das nachvollziehen zu können, ob das was für einen ist oder nicht.
Also, es gibt ja in Deutschland genug, in Baden-Württemberg, in der Pfalz, in NRW, überall gibt es da so Saunen.
Das hat meine Mutter auch gesagt, dass sie ist in so lauter russischen WhatsApp-Telegram-Gruppen von so verschiedenen Städten drin. Und sie meinte, dass da immer wieder die Frage kommt, so, wer kennt in dieser Stadt eine russische Banja? Wer kennt in dieser so, wer, also die Leute suchen aktiv in den Städten nach solchen Orten.
Okay, steht auf meiner To-Do-Liste für 2025.
Oh, okay, gut. Am Ende des Jahres frage ich dich nochmal.
Ja, genau, mach mal. Ja, also voll spannend, finde ich. Und ich glaube, vielleicht haben wir euch jetzt auch ein bisschen kleines, warmes Gefühl gemacht mit dieser Folge. Es gibt ja auch in anderen Ländern, also nicht nur Russland und Estland, natürlich in ganz vielen anderen Ländern. Vor allem
Kasachstan zum Beispiel.
Post-sowjetischen Ländern, genau. Banias, Kasachstan auch.
Ja.
Sehr beliebt, ne? Genau, weil Kasachstan ja eine starke nomadische Tradition hat, gibt es da so mobile Zelte, so kleinere Sauna-Einrichtungen, wo man einfach hingehen kann. Also die sind einfach ein bisschen kleiner und wahrscheinlich gemütlicher, passen weniger Leute rein. Und in Almaty habe ich gelesen, das ist ja die größte Stadt Kasachstans, da steht ein sehr beliebtes Arasan-Badehaus, was auf Kasachisch heißt warme Quelle. Und ja, einmal die Woche zum Baden gehen, das ist wohl Standard da. Also finde ich irgendwie voll schön, solche Traditionen.
Mega. Total. Ja, wollen wir dann einfach mal rübergehen zum Jetzt-Talk, weil du hast mir ja in letzter Zeit immer mal wieder, du bist im Golden Globe und Schauspiel- und Filmfieber, glaube ich, weil du schickst mir regelmäßig Posts von Leuten, die gerade so ein bisschen viral gehen. Und da musst du jetzt mal kurz, das ist, glaube ich, ein bisschen dein Thema jetzt hier.
Ja, um das mal kurz aufzuklären, ich bin ein Riesenfan von roten Teppichen. Ich guck mir einfach immer an, also wenn zum Beispiel Golden Globes, das ist ja die Preisverleihung für die besten Serien und Filme, oder die Oscars oder die Grammys, die Veranstaltung für die beste Musik und so weiter. Wenn sowas ansteht, schaue ich mir super gerne die roten Teppiche an und wer da so vorbeigeht, welche Schauspieler und Schauspieler, Musiker und Musiker da am Start sind, wie die gekleidet sind, was die geleistet haben, welche Filme und so weiter. Ich bin ein Riesenfan, ich liebe alles, was mit Hollywood auch zu tun hat. Und ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall über russische Schauspieler sprechen, die gerade weltweit berühmt werden. Und ich hätte fast nichts davon mitbekommen.
Ja, same.
Ja, genau, das habe ich dir auch geschickt. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Fangen wir mal an mit dem ersten. Yuri Borisow. So, Yuri Borisow, der wurde bei den Golden Globes nominiert als bester Nebendarsteller im Film Anora. So, Anora, Valeria und ich haben uns den Trailer vorher auf jeden Fall angeguckt. Wie findest du das? Wie findest du den Film?
Ich habe nicht so richtig mitbekommen, was das für ein Film ist. Also beziehungsweise ich konnte es nicht richtig zuordnen. Ich habe so ein paar Schnipsel gesehen von der Schauspielerin, der Hauptdarstellerin, wie sie sich auf diese Rolle vorbereitet hat. Und ich war so, keine Ahnung, was das ist, habe weiter geswiped. Und jetzt habe ich mir den Trailer angeschaut und denke mir so, hä, das ist voll spannend. Also ich würde es voll gern sehen. Ja. Das ist, habe ich gelesen, auch eine Mischung aus Drama und Komödie, was ich ja sowieso schon sehr mag, so eine Kombination. Und da geht es um eine Sexarbeiterin, die einen russischen Oligarchensohn trifft und dann so ein bisschen in Schwierigkeiten gerät, sage ich mal, sich aber keine Angst machen lässt. Und genau, sie ist eben so Stripperin, versteht bisschen Russisch, weil ihre Oma nie Englisch gelernt hat und nur Russisch mit ihr gesprochen hat. Das ist die Backstory, das war mir nämlich wichtig, was quasi ihr Charakter für Russischkenntnisse hat. Und sie trifft dann quasi Vanya, beziehungsweise Ivan. Und ja, das ist wohl auch sehr witzig aufgezogen, wurde auch viel gelobt. Hat auch in Cannes die Goldene Palme, also so einen relativ renommierten Filmpreis bekommen. Und ja, ich war so eine Mischung aus, ist es jetzt so super krass klischeebehaftet oder nicht? Mhm. Also, weil es wurde ja super gelobt. Auf der anderen Seite geht's ja schon wieder um Oligarchensöhne und irgendwie wohl auch ein bisschen Stereotype, aber auch auch wieder die Sexarbeiterin. Ich habe auch irgendwie so ein bisschen, ja, ich glaube, man muss sich das mal anschauen, um zu gucken, wie differenziert der Blick wirklich ist. In den Interviews, die ich zum Beispiel von der Schauspielerin gehört habe, da hat sie gemeint, ihr war es total wichtig zumindest, und das halte ich ihr schon hoch, zumindest, dass sie versteht, was sie da sagt auf Russisch und gleichzeitig auch versteht, was ihr gesagt wird auf Russisch. Mhm. Also, dass sie da schon auch versucht hat, viel sich mit der Sprache zu beschäftigen, was, glaube ich, mehr ist, was viele, viele andere machen. So.
Und der Regisseur, der hat ziemlich viele russische Schauspieler und Schauspielerinnen für diesen Film eingeladen. Und einer davon ist, wie gerade schon angesprochen, Yuri Borisow. Der spielt da eine Nebenrolle, für die er nominiert wurde. Igor, das ist ein melancholischer Schläger. Also er ist da, um Vanya rauszuholen aus dieser Beziehung zwischen der Sexarbeiterin und ihm. Und diese Rolle ist anscheinend irgendwie sehr, sehr besonders, die der da spielt, weil er eben diese melancholische Seite zeigt und sich immer wieder fragt, wie er da überhaupt hineingeraten konnte in diese Situation. Und es gab sehr viele Schlagzeilen in auch unabhängigen russischen Medien, die jetzt nicht mehr in Russland arbeiten, wegen des Krieges in der Ukraine. Zum Beispiel, «Inostranцы сходят с ума по Юрию Борисову». Leute im Ausland sind einfach verrückt nach Yuri Borisow. Und da waren auch sehr viele Kommentare auch auf Social Media dazu. Zum Beispiel schreiben die Leute, ich verstehe gerade, dass ich mich in einen Typen verliebt habe, nachdem ich ihn im Kino gesehen habe. Es gibt kein Zurück mehr. Oder Yura ist der russische kahlköpfige Ewan McGregor. Und ich meine es als Kompliment.
Es ist ein bisschen lustig, ja. Ja, weil also ich habe, ja, ich weiß gar nicht, ich kann das
noch
gar nicht so.
Ich kannte den vorher nicht, noch nie gesehen.
Ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, wofür der Regisseur des Films auch ein bisschen bekannt ist, dass er Schauspielerinnen und Schauspieler nimmt, die so davor gar keine so große Beachtung hatten. Und die er dann durch seine Filme so ein bisschen scheinen lässt.
Und ich muss noch einmal ganz kurz eine Sache sagen über Yura. Das fand ich so witzig. Es gibt ein Video, wo er bei den Golden Globes sitzt mit den Nominierten und auf die Verkündung der Golden Globes Awards wartet, ob er jetzt gewonnen hat oder nicht. Hat er nicht. Kieran Culkin hat gewonnen, anderer Schauspieler. Und man sieht in diesem Video, wie er nur so macht. Also so nach dem Motto, ich bin erleichtert, dass ich nicht gewonnen habe. Und dann waren da so Kommentare auch drunter von Leuten, vielleicht war er erleichtert, weil er keine Siegesrede auf Englisch oben auf der Bühne halten musste.
Ja, aber sein Englisch ist voll okay, finde ich. Ich habe ein paar
okay,
Interviews gesehen.
Es ist okay, aber es ist auch so witzig. Du musst dir mal, hast du dir mal die Interviews mit ihm angeguckt?
Ja, habe ich.
Wie er auf Englisch spricht, das ist schon ein bisschen süß, ehrlich gesagt. Und zwischendurch gab es da auch mal eine Passage, da sitzt er mit dem Regisseur, mit anderen Schauspielern und dieser Schauspielerin und immer wieder spricht er auf Englisch und dann fällt ihm ein Wort nicht ein und dann sagt er so, tak, skazhi bystro kakete po-angliski. So, sag mal schnell, wie heißt es auf Englisch? So zwischendurch einfach in einem normalen random Interview und dann hat diese Schauspielerin mir irgendwas gesagt und Yuri antwortet so, touche. Und die so, die musste voll lachen, die meinte so, du meinst touché? Und der so, ah, ja, und dann war es von, und die so, ja, fang erstmal an, Englisch zu lernen, bevor du mit französischen Vokabeln beginnst. Also es ist irgendwie so bisschen cool, diese Entwicklung zu sehen, wie vielleicht ein russischer Schauspieler, der eh mit sehr wenig Englisch wahrscheinlich aufgewachsen ist und das ganz anders gelernt hat als in westlichen Ländern, da jetzt gerade auf der großen Weltbühne sitzt und versucht, professionelle englische Interviews zu führen. Ist schon ein bisschen witzig.
Ja, so ging's mir auch, weil nachdem du mir davon erzählt hast, bin ich auch in so ein kleines irgendwie Interview-Rabbit-Hole gefallen, weil ich das super spannend fand. Und ich fand's auch tatsächlich sehr wholesome, wie so zwei, also das war ja nicht nur Yuri, sondern auch der andere, der Hauptdarsteller, der den Oligarchensohn spielt. Der heißt ja Mark Eidelstein. Und das ist auch er spricht so ein bisschen, wie du gerade beschrieben hast. Ich fand's aber so vor allen Dingen auch sehr irgendwie herzerwärmend, was sie so gesagt haben. Also so dieses, die haben teilweise, also das zum einen nicht erwartet, dass der Film gerade so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Für die ist es auch ganz anders, diese Interviews jetzt zu führen. Also die werden auch ganz oft angesprochen, ja, wie war das denn auf einem amerikanischen Set? Weil die Besonderheit ist halt, dass ein amerikanischer Regisseur russische Schauspieler quasi zu sich in den Film geholt hat. Und die das vielleicht vorher teilweise gar nicht so, gar in diesem Ausmaß zumindest nicht hatten. Und die fragen dann alle immer so, ja, gab's da kulturelle Unterschiede und so? Oder wie ist es jetzt für euch in Amerika Promo zu machen? Und die sagen dann immer so, ja, das ist schon auf jeden Fall anders. In einem Interview hat, glaube ich, Yuri auch sowas gesagt, wie ja, so die, woran er sich gewöhnen muss, ist so, dass du so viele Interviews hast, die alle so kurz sind und alle auch ungefähr das Gleiche fragen. So, das ist er gar nicht gewohnt irgendwie.
Geil, was für eine ehrliche Antwort auch.
Ja, musste ich auch lachen, so diese Direktheit, ne, die man vielleicht aus so englischen oder englischsprachigen Interviews nicht so kennt.
Genau, jetzt kommen die. Da kennt man eher so diese freundliche Seite, es ist alles immer toll und schön.
Ja, und was du mir aber eigentlich vor allen Dingen geschickt hast zu Mark Eidelstein, der ist ja, dass er der russische Timothy Chalamet, so dass er dazu so als russische Version bezeichnet wird.
Seit Monaten.
Er hat Ähnlichkeiten, so, ich seh's. Ich find's aber immer so ein bisschen schwierig, einfach egal, ob's, also wer es ist, ob eine Frau oder ein Mann und wie bekannt oder nicht bekannt und so, einfach zu sagen, du bist eine andere Version von XYZ, weil du ein bisschen so aussiehst. Weißt du, was ich meine?
Du bist halt einfach, wie du bist. Du bist einfach Mark Eidelstein und er denkt sich auch nur so, der wurde ja auch drauf angesprochen, natürlich mehrmals und ich weiß nicht, ob es bei den Golden, nee, das war nicht bei den Golden Globes, das war, glaube ich, bei einer anderen Veranstaltung und er fand diese Frage auch nicht so cool, ob er auch bei dem Lookalike Timothy Chalamet Contest mitgemacht hat, also da, wo sich ganz, ganz viele verschiedene Leute, Männer treffen, die aussehen angeblich wie Timothy Chalamet und da gibt es so einen Wettbewerb.
Auch ein Fiebertraum.
Und er
ja,
so,
und aber
nee, zum Glück nicht. Also so nach dem Motto, so auf gar keinen Fall.
Ja, und in anderen Interviews hat er aber auch gesagt, ja, danke für diese Frage. So, ich schaue zu ihm hoch, weil ist ja auch cool, was der alles so gemacht hat. Also die, ich glaube, die nehmen das jetzt auch einfach mit so und versuchen gerade daraus dann einfach mal so, ja, okay, ne, dann ist es halt gerade das, worüber die Leute sprechen wollen. Ich fand aber das ganze Ding so ein bisschen interessant, weil während wir einfach gerade auch schon einige Jahre in diesem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sind, wurde ein Film ausgezeichnet, der doch sich speziell irgendwie auch mit der russischen Community, das ist glaube ich auch Teil des Filmes, in Amerika befasst. Und ja, also ich glaube, das gibt auch ein bisschen Leute, die das kritisiert haben, andere Leute, die gesagt haben, irgendwie, ja, es ist nicht ganz angemessen in der aktuellen Zeit, so einen Film auszuzeichnen. Ich glaube, viele Leute versuchen zu verstehen, wie die Schauspieler politisch gesinnt sind. Ich habe es auch versucht zu verstehen. Ich habe nichts gesehen. Ich habe keine Frage dazu gesehen, in keinem Interview. Ich weiß nicht, ob die vielleicht diese Frage nicht stellen können, sollen, dürfen. Was ja auch irgendwo verständlich ist, weil wie auch immer die sich äußern, das hat für die ja Konsequenzen. Also soweit ich das verstehen habe, leben die ja sogar noch in Russland oder kommen aus Russland, sind daher. Wie auch immer die sich positionieren, hat ja für die dann auch eine Auswirkung. So. Und ich habe aber auch gesehen, dass...
Weil das zwei russische Staatsbürger sind. Also sie haben einfach noch den Pass, sie haben da Familie. So wie ich verstanden habe, ist Yuri Borisovs Frau seine Agentin auch. Und die lebt in Russland. Also wahrscheinlich, ja, wie du sagst, man weiß nicht, was dahinter steckt. Trotzdem schon interessant zu sehen, dass fast in keinem einzigen großen Medium, was eigentlich auch viele investigative Plattformen sind, dass nirgendwo ansatzweise dieses Fragen. Thema angesprochen wird. Bis auf so ein paar kleine ukrainische Seiten. Ja.
Ah ja, ich habe nämlich auch auf so englischsprachigen Seiten gesehen, die das versucht haben, auch so ein bisschen ja, einzuordnen, zu sagen, naja, Yuri Borisov ist halt davor auch teilweise in so patriotischeren Filmen gewesen und hat auch mit Studios zusammengearbeitet, die Putin nahe sind. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er sich jemals davon distanziert hat oder ihn supportet hat als Präsident, aber wie gesagt, das ist jetzt gerade auch einfach ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Ja, deswegen, irgendwie ist so dieses ganze Ding ein Mysterium für mich. Ich weiß ja nicht.
Ich find's auch. Ich find's auf der einen Seite spannend und schön zu sehen, dass russische Schauspieler jetzt in Hollywood Anerkennung bekommen und auf der großen Weltbühne stehen und einfach zeigen, was sie drauf haben. Also ich find's irgendwie schön, das mal zu sehen und interessant, einfach mal mitzukriegen, was es da überhaupt an Schauspielern gab, weil wann gab es schon irgendwie gute, große Filme, bekannte Filme mit ja, Schauspielern mit meinen Wurzeln, also das meine ich. Aber alles andere, dieses, wie die sich positionieren, wie es überhaupt möglich ist, dass die aus Russland in die USA einreisen, da einen Film drehen, da gefeiert werden, wieder zurückkommen, weiter. Also wie diese komplette Situation ist jetzt in dieser aktuellen Situation mit dem Angriffskrieg weiterhin auf die Ukraine, ist echt fraglich und komisch. Also
ja,
wie es weitergeht, wahrscheinlich, wie du sagst, gibt es da klare Anweisungen, dass sie keine Fragen womöglich beantworten können zu dem Thema sollten.
Ja, bin ich mir sicher, irgendwie sowas. Also ich habe ja auch öfter mal so Interviews mit Musikerinnen und Musikern gemacht. Da gibt es schon manchmal Vorgaben, ne, was man, worauf die Leute angesprochen werden wollen oder nicht. Und ich meine, ja, es ist sehr wahrscheinlich.
Ja, voll. Okay, cool. Dann haben wir darüber schon mal gesprochen. Anora gucke ich mir vielleicht mal an. Muss ich mal gucken. Der läuft jetzt gerade übrigens auch im Kino, Leute. Also der ist jetzt wirklich gerade nicht überall. Aber das ist, glaube ich, eher ein kleinerer Film, der, oder?
Ich glaube ja, schon. Ja, ich glaube auch. Es ist so ein Independent-Film, glaube ich. Ja, deswegen nicht in vielen Kinos. Mal gucken, ob es den noch irgendwo gibt aktuell. So.
Genau. Cool. Und dann schließen wir unsere Folge natürlich wie immer mit dem Aberglauben der Woche.
Yay.
Und ich würde sagen, der Aberglauben der Woche, der kann auch ruhig ein bisschen saunig sein, oder?
Finde ich gut. Saunig.
Saunig. Weil, ja, keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja Bock bekommen und ich habe da was gefunden. Ich bin mir nicht sicher, nein, es ist kein Aberglauben, Leute, aber es ist ein Sprichwort. Man sagt, kto w banie parится, tot nie starится. Wer in der Sauna saunieren geht, der wird nicht alt.
Ja, finde ich gut. Saunieren oder Paritza ist ja auch so schwitzen vielleicht auch oder dampfen oder dampfen. Sowas kann es sein.
Wer in der Sauna dampfen geht,
der wird nicht alt.
Altert nicht.
Das finde ich gut, ja. In dem Sinne, Leute, Idite v banyo, nein, Spaß.
Slurki im Badam, Leute.
Das ist vielleicht freundlicher, als zu sagen, verzieht euch sonst wohin.
Idite v banyo, i potom slurki im Badam.
Ich verstehe diese Beleidigung immer noch nicht. Warum ist das eine Beleidigung zu sagen, man soll wohin gehen, wo es einem gut geht, wo man schwitzt, wo man gesund und alt wird, so. I don't get it.
Ich finde, das ist eine süße Beleidigung. Ich finde, das ist so ein Seitenhieb. So ein, wer sich neckt, der liebt sich. Das ist für mich okay. Idi Banyo.
So, Vika, Idi Banyo.
Valeria, Idi Banyo. Okay, Leute,
ihr auch, viel Spaß dabei. Ja, sagt uns gerne Bescheid, wie es war für euch. Und wir hören euch das nächste Mal wieder. Давайте, пока-пока.
Давайте, пока-пока. Всё хорошего.
Tschüss, пока-пока.
Alles Gute.
Пока-пока.
Давай. Пока-пока. Давай, пока.